Ur, 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 Eisprung, 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 Eisprung.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Und tatsächlich haben wir nach 75 Folgen eine Premiere. Denn hier sitzt nicht Andrea, sondern hier sitzt Jette. Hallo.
Ja, hallo.
Einige kennen dich ja schon, weil du warst ja schon das eine oder andere Mal im Podcast zusammen mit deiner Mama hier. Aber dass wir beide hier am Mikro sitzen, das ist neu.
Ja, das stimmt. Jedenfalls alleine.
Genau, richtig. Und ja, wahrscheinlich hat das ja auch so seinen Grund, denn wir haben heute ein besonderes Thema. Normalerweise würden wir jetzt über den 7. und 8. Lebensmonat sprechen. Aber in der letzten Folge haben Andrea und ich festgestellt, ach ja, so eine Folge zum Essen, zum Beikoststart, breifrei. Da wäre Jette eigentlich eine ganz gute Gesprächspartnerin und schwuppsiwupp sitzt du da.
Ja, genau.
Und tatsächlich sitzt du nicht alleine hier.
Nee, mit meinem neuesten Familienmitglied, mit Keanu, sitze ich hier.
Ja, sag mal, Keanu ist wie alt?
9 Tage jetzt.
Ja, wow. Also man vergisst es ja so schnell, aber er ist noch so klein.
Ja.
Obwohl du gerade gesagt hast, er ist schon groß.
Er ist schon ziemlich groß, ja.
Aber da kann ich echt viele Mamas verstehen, die dann sagen, ach ja, also wenn die so klein sind für die Phase, dann würde ich ja noch eins nehmen.
Ja,
ne? Ich kann mich da gerade nicht ausschließen bei, dass ich auch diese Gedanken gerade hatte.
Ja.
Ja, Keanu schläft bei dir in der Trage.
Ja.
Und ja, wir hoffen mal, dass wir dann jetzt ein bisschen übers Essen reden können und er nicht selber auch Hunger kriegt.
Er hat gerade getrunken, ich hoffe, dass es kurz reicht.
Okay, dann lass uns mal direkt einsteigen. Das Thema Beikoststadt, breifrei, machst du ja auch bei euch in den
Krabbelkrabben.
Genau, richtig. Mhm. Ne? Von daher kannst du das wahrscheinlich jetzt aus dem FF.
Ja.
Sag doch mal erstmal bei dir selber, wann du bei deiner Tochter, wann hast du da angefangen mit Essen geben?
Also irgendwann im 7. Lebensmonat, aber das war so, ja, da haben wir erstmal nur so ein Stück Apfel oder ein Stück Gurke zum Lutschen gegeben. Das war jetzt nicht so richtig irgendwie was vernünftig Gekochtes zu essen oder so, ne? Sondern nur so, während wir gegessen haben, hat sie so ein bisschen dran gelutscht.
Genau, was wahrscheinlich ja auch der Klassiker ist, wenn die Kinder so anfangen, mit am Tisch irgendwie sitzen. Eventuell ist das ja auch schon die Zeit, wo sie schon eigenständiger sitzen können.
Ja.
Und naja, was machen, wenn man selber isst? Ne? Natürlich sitzen die Kleinen mit am Tisch. Und wie oft erlebst du das, dass man, oder gerade so die Erstpapas und Erstmamas, da denken, oh, jetzt geht's los mit Essen. Das sind die Essenanzeichen.
Wenn es zu früh ist, meinst du? Oder generell?
Naja, erstmal dieses Verhalten, ich nehme mir was von den Tisch und ich stecke mir das im Mund.
Ja, also ich merke schon ziemlich oft, dass Eltern ganz, ganz oft zu uns kommen und sagen so, ich glaube, meine Tochter oder mein Sohn hat jetzt ganz doll Lust, was zu essen.
Mhm.
Ja, ich finde es immer sehr problematisch, weil das ist ja nicht das einzige Zeichen, woran man erkennt, dass Kinder bereit sind zu essen. Nur weil sie das machen wollen, heißt ja noch lange nicht, dass sie es machen können oder dass sie es verdauen können. Genau, das ist ja so, unsere Kinder kommen ja auf die Welt und möchten eigentlich alles von uns lernen. Ne? Also wenn wir jetzt Wäsche falten wollen, dann sitzen die auch daneben und nehmen die dann wieder auseinander oder so.
Ja.
Ne? Das interessiert die dann auch brennend. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie schon bereit dafür sind.
Mhm.
Also genau, sie können natürlich zeigen, dass sie das auch möchten, aber das heißt, wie gesagt, noch nicht, dass sie das schon können.
Ja, dann lass uns doch nochmal auf die Zeichen eingehen. Welche müssen dann, ich sage jetzt mal, vorhanden sein, damit man sagt, okay, mein Kind scheint jetzt so weit entwickelt zu sein, dass wir es mal probieren können.
Genau, also erstmal natürlich das Interesse am Essen, das ist ganz klar. Dann aber, was auf jeden Fall weg sein sollte, ist der Zungenstoßreflex. Also das, was man zum Beispiel klassisch ganz oft sieht, wenn Eltern anfangen, Brei zu füttern, wenn die mit der Zunge das wieder rausstoßen, ist das eigentlich das Zeichen dafür, dass das Baby eben noch nicht bereit ist. Weil der Zungenstoßreflex ist ja dafür da, dass Sachen, die in den Mund gelangen, die da aber noch nicht hin sollen, wieder rausgebracht werden aus dem Mund. Genau, was eigentlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, dass sie fast eigenständig sitzen können. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass sie sich alleine hinsetzen müssen. Das wäre natürlich der Idealfall.
Hoch in den Turm klettern.
Genau. aber man sagt, mit wenig Unterstützung im unteren Rücken, zum Beispiel auf dem Schoß der Eltern, wenn sie sich da stabil halten können und nicht mehr links und rechts zur Seite kippeln oder nach vorne überkippen, dann können sie auch was essen. Genau, und der letzte Punkt, der erfüllt sein müssen, was ganz, ganz klar ist, wenn wir essen wollen, müssen wir uns das Essen auch irgendwie zum Mund führen können. Mhm. Das heißt, die Hand-Augen-Koordination sollte auf jeden Fall schon ziemlich gut sein. Ne? Und sie müssen sich das dann selbstständig in den Mund stecken können.
Ja, ich würde jetzt nochmal davon ausgehen, dass es so eigentlich so das Erste, was man kann, dass man sich das in den Mund stecken kann. Weil ich glaube, wenn man mal so den Vergleich macht und auf den Tisch einfach mal Kulis hinlegt oder irgendwelche anderen Sachen, ich wette, 99%, das landet auch in den Mund erstmal.
Ja.
Weil es ist ja auch so die Phase, dass sie alles mit dem Mund erkunden.
Genau,
ne?
Genau, die orale Phase, so genau, sozusagen. Richtig. Weil sie zum Beispiel vielleicht wissen, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Ich merke das ganz oft, wenn zum Beispiel Kinder auch so schon Probleme haben, sehr allergiegefährdet sind, häufig Probleme mit der Haut haben, die lehnen das häufig komplett ab. Mhm. Die fassen das Essen an und legen es wieder weg, weil sie es eklig finden oder so. Da sagt der Körper dann auch schon Stopp.
Mhm.
Ne? Also da finde ich immer, muss man wirklich auf die Kinder auch hören, weil die zeigen uns schon, was sie abkönnen und was eben nicht. Die sind da viel kompetenter als wir in den meisten Fällen tatsächlich.
Genau, und das ist auch eine schöne, schöne Überleitung zu dem, was ich gerne mitgeben möchte. Warum startet man denn mit dem Essen? Also für mich ist ganz klar, und du hast es gerade auch schön nochmal beschrieben, an den Anzeichen, wann ist denn mein Kind essbereit? Also wann ist es so weit entwickelt, dass es mir dann kompetent zeigt, das ist jetzt hier der natürliche Weg. Aber ich weiß, es gibt auch andere Gründe bei Mamas und Papas, die sagen, oh, jetzt müssen wir aber mal anfangen. Und dabei egal, ne, wir reden jetzt hier nicht über vierten Monat, sechsten Monat oder ein Jahr, sondern welche Gründe kriegst du so mit, warum Frauen, Papas, Mamas zu dir kommen und sagen, ja, du kannst mir mal zeigen, wie es geht, wir müssen jetzt unbedingt anfangen.
Ja, naja, also klassisch, irgendwann beginnt die Kita-Eingewöhnung. Die müssen ja dann essen können, so ungefähr. Dabei lernen die meisten Kinder viel, viel besser neben anderen Kindern. Das merkt man ganz, ganz schnell. Selbst wenn sie davor nicht gut gegessen haben, in der Kita essen die meisten viel, viel besser als zu Hause. Dann natürlich, wenn die Mamas irgendwann arbeiten gehen müssen und eben nicht mehr die Brust 24/7 zur Verfügung steht, das ist häufig auch ein Grund, warum Eltern unbedingt irgendwie mehr Essen geben wollen. Das zum Beispiel, jetzt müssen wir gerade überlegen, was mir noch so einfällt.
Ich könnte ja vielleicht sonst, weil wir hier auf unserem Tisch ja auch ein bisschen was stehen haben. Also ich habe mal so ein paar Gläser noch mitgebracht, die ich im Schrank gefunden habe. Hier steht ja zum Beispiel nach dem vierten Monat. Ja. Könnte man jetzt meinen, okay, wenn das da draufsteht, dann kann ich ab dem fünften Monat sozusagen das ja geben.
Genau, also wichtig auf jeden Fall nochmal zu sagen, nach dem vierten Monat bedeutet ab dem fünften Monat. Unsere Ärzte empfehlen ja tatsächlich, ab dem fünften Monat mit Beikost zu starten. Jetzt muss man sich mal angucken, wo die Empfehlung herkommt. Also es gibt ja unsere nationale Stillkommission, die sich die ganze Zeit damit auseinandersetzt. Es ist tatsächlich die einzige Organisation, die von der Weltgesundheitsorganisation abweicht. Also die Weltgesundheitsorganisation sagt ganz, ganz klar, 6 Monate wird voll gestillt oder Pränahrung gefüttert. Und dann kann man ab dem 7. Monat, wenn Beikostreifezeichen vorhanden sind, anfangen, Beikost zu geben. Und ich finde es immer noch mal ganz wichtig zu sagen, Beikost heißt auch nur Beikost, also nebenher. Ne? Man ersetzt da jetzt keine Mahlzeiten mit. Das ist ja auch häufig ein Gedanke, den viele Eltern haben, wir müssen jetzt eine Mahlzeit ersetzen. Weil der Arzt hat jetzt gesagt, das darf nicht mehr so viel stillen oder es darf Pränahrung bekommen. Das ist aber totaler Schwachsinn in meinen Augen, weil es ändert sich in der Regel nichts an den Stillmahlzeiten oder an den Füttermahlzeiten, mhm. wenn man mit Beikost startet.
Ja, klasse, dass du das nochmal so deutlich auch unterschieden hast. Ich muss da gerade so denken an Elterngeld und Elternzeit.
Ja, genau.
Das ist auch irgendwie so ein krasser Unterschied, dem einem irgendwie vorher keiner so ja, deutlich nochmal sagt. Und genau, du sagst zum einen, ne, der Arzt sagt sowas ein, aber es kann ja auch so ein Grund sein, weil man es einfach... bei sich selber so, weil Mama erzählt, ja, wir haben früher angefangen, ne, direkt nach 6 Monaten, ne, das macht man halt so. Also auch der Grund, ja, man hat das früher so gemacht, finde ich, gilt heute auch nicht mehr.
Genau.
Oder weil vielleicht die beste Freundin das so gemacht hat, ne? Auch kein Grund, es selber halt auch so zu machen. Ja. Also wirklich da drauf zu vertrauen und zu schauen, wie ist dann jetzt unser Weg.
Genau, es mag ja sein, dass ein Kind mit 5 Monaten oder vielleicht 5,5, ich 5 bin ich. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Gerade mit frisch 6 gewordenen Monaten ziemlich gut alleine sitzen kann und schon richtig Interesse dran hat. Es gibt ja Kinder, die motorisch einfach schneller sind. Aber es gibt halt auch welche, die erst mit 10 Monaten selbstständig sitzen können. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Und vor allem, wenn man anfängt und merkt, okay, aber irgendwie kommt er mit der Verdauung nicht klar, und es kann noch nicht eigenständig sitzen, dann weiß man ja auf jeden Fall, das war zu früh.
Ja, genau.
Und es gibt ja auch immer noch ein Zurück. Also nur weil man jetzt angefangen hat, heißt ja noch lange nicht, dass man weitermachen muss. Ne?
Genau, und wenn man sich halt ja auch vorstellt, diese Entwicklung von, ich sage jetzt mal so, der Waagerechten in die Senkrechte zum Sitzen, das ist ja auch für diesen kleinen Menschen, also der packt gerade alle Energie da rein, um dieses Sitzen zu lernen.
Ja.
Wenn man in dem Moment dann wieder was Neues reinpackt, wie das Essen lernen, ich meine, das ist wie wenn wir Vollzeit arbeiten und nebenbei noch ein Fernstudium abends machen. Ich weiß nicht, finden wir auch nicht so toll, wahrscheinlich.
Ja. Genau, ja, es ist ziemlich viel auf einmal, ne?
Genau.
Und da muss man dann auch nochmal ganz klar sagen, Essen, Lernen an sich sollte im ersten Lebensjahr einfach mit ganz viel Spaß verbunden sein.
Mhm.
Also im Prinzip ist Essen im ersten Lebensjahr wie Spielen, ja? Sie sollen die verschiedenen Texturen kennenlernen, aber sie sollten möglichst viel Spaß daran haben. Und wenn ein Kind keinen Spaß daran hat und keine Freude, dann wird es später auch schwierig mit dem Essen. Ne? Wenn wir schon im ersten Lebensjahr anfangen, Kinder zu zwingen, irgendwie in ein Schema zu passen und die ganze Zeit irgendwas zu essen, was sie vielleicht gar nicht essen wollen, dann wird es natürlich schwierig hinten raus.
Also ich weiß auch, während ich, Tim hat so angefangen, ja, auch so 7, 8 Monate fand er auf Fuerteventura die kalten Gurken so toll.
Mhm.
Ich glaube, das lag aber daran, weil die Zähne kamen und deswegen hat er sich das reingesteckt. Er hat da 0,0 auf der Insel angefangen zu essen. Wir hatten so gedacht, oh ja, okay, er ist früher als sein Bruder, alles klar, sind ja auch unterschiedlich. Genau, das ist vielleicht ja auch noch manchmal ein Grund, dass man irgendwie vergleicht mit dem ersten Kind. Aber auch da hat ja jeder sein eigenes Tempo, auch wenn Mama und Papa die gleichen sind, so in etwa. Und bei beiden Jungs war es nachher so, dass sie tatsächlich mit Beginn der Krippe angefangen haben zu essen. Also wir konnten zu Hause uns noch so bunte Teller machen. Es war entweder Brei oder Fingerfood, egal was. Es hat ihn nicht wirklich interessiert. Natürlich war er neugierig.
Mhm.
Logisch. Das sind Kinder total. Eigentlich verlernt man diese Neugier ja nicht. Nur uns wird sich wahrscheinlich zum Erwachsenen hinten mal mehr abgewöhnt. Aber genau diese Neugier zu entdecken. Also wie viele Matschbilder ich gemacht habe, weil die Erdbeere zerdrückt wurde, die Melone und hast du nicht gesehen. Und ich habe das dann auch mal hier und da gepostet und die Reaktionen waren total unterschiedlich. Also wirklich auch von dorthin, oh, ich kann sowas nicht, ich kann das nicht mehr ansehen. Das ist so richtig so ein innerliches, oh Gott, was machst du mit dem Essen? So von wegen auch so ein Glaubenssatz, ne, mit Essen spielt man nicht.
Ja, genau.
Ne, aber auch da so ein bisschen schauen, wo ist denn die Waage? Weil ich nehme ihn ja sonst auch ein Stück Entdeckertum, ziehe ich ihn ja halt auch weg, weil sie, wie du es gerade gesagt hast, so die Konsistenz so entdecken. Ne? Eine Banane kann ich matschen, ein Apfel eher nicht. Ich kann das vielleicht auseinanderreißen. Das, eine Möhre ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also da habe ich auch, auch beim zweiten auch wieder so gelernt, anbieten, einmal durchatmen, ummachen, okay, ich habe einen Lappen, ich kann das alles wieder wegwischen. Ne?
Ja.
Es gibt ja natürlich auch dann diese ganzen Hilfsmittel mit Lätzchen, mit Ärmel oder mit Auffangschutz unten, also was es da nicht alles gibt. Wir hatten auch alles und unsere Jungs mochten das nie, wenn wir denen das umgemacht haben. Die haben das sich richtig wieder so weggerissen, also da vielleicht auch zu überlegen, wie haben die das bei uns im Kindergarten gemacht? Die haben einfach ein Mulltuch um den Hals gewickelt und kannst du danach waschen. Hast auch noch gleich ein bisschen was für die Umwelt getan.
Ja, genau.
Und keinen Müll produziert. Gut, gehen wir jetzt davon aus, die ganzen Anzeichen zum Essen sind da. Wie startet man denn? Hole ich mir die Gläschen? Mit was fange ich an? Welches bestimmte Gemüse zu welcher Tageszeit? Wie ist da so deine Empfehlung?
Also grundsätzlich sage ich immer zu allen Eltern, sie müssen ihren Weg finden und sie müssen ganz, ganz doll darauf achten, dass das auch in ihren Tagesablauf irgendwie reinpasst. Wenn ich jetzt weiß, ich bin mittags irgendwie immer unterwegs, muss ich nicht unbedingt mittags starten. Es sollte möglichst immer einfach eine entspannte Umgebung sein. Man sollte auf keinen Fall gestresst sein, weil den Stress kriegen die Kinder auch mit.
Ja.
Und man sollte auch selbst irgendwie Freude daran haben, egal was man jetzt macht. Ne? Wenn man Spaß daran hat, viel für die Kinder zu kochen, dann kann man das gerne tun. Wenn man das irgendwie blöd findet, dann okay, dann ist vielleicht dann Brei doch irgendwie das Mittel der Wahl. Grundsätzlich muss das halt irgendwie in das Leben der Eltern passen. Ja, so wenig Stress wie möglich, das ist das A und O auf jeden Fall. Von den Kinderärzten wird zum Beispiel ja immer empfohlen, beziehungsweise wird dann gesagt, ab dem 5. Monat fängt man mittags an mit Karottenbrei oder so. Vorab kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, Karotte ist tatsächlich nicht das allererste, was ich geben würde, weil es sehr, sehr viel Allergiepotenzial bietet. Okay. Ich würde, wenn, immer mit so Gemüse wie Kartoffel, Süßkartoffel, Kürbis zum Beispiel. Das sind sehr, sehr gute Sachen. Und vor allem Süßkartoffel essen viele Kinder auch gerne, weil es einfach schön süß ist.
Genau. Wir haben jetzt hier ein Glas ab den 5. Monat. Pastinake pur.
Ja, genau. Also das kann man natürlich nehmen. Ne? Man muss halt selber wissen, ob man das gerne mag mit den Gläschen. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, weil ich immer denke, es passt halt nicht in jedes Leben irgendwie frischer Brei, den man selbst gekocht hat oder so. Wenn einen das total stresst, dann ja. Und wenn man zum Beispiel, was ich auch sehr wichtig finde, wenn ich nie zu Hause Pastinake esse, warum sollte mein Kind das essen? Also ich würde niemals irgendwas anbieten, was bei uns nie zu Hause gibt. Also klar, vielleicht gibt es das mal in der Kita, aber ich finde es dann auch nicht so schlimm, wenn es liegen gelassen wird. Ich weiß zum Beispiel, Malia isst nicht so gerne Fisch und so, ne? Aber wir essen es auch zu Hause irgendwie nie.
Ja, aber wir leben ja auch vor, ne? Wir sind ja die Vorbilder. Genau. Man sollte aber schon darauf achten, dass es für die Verdauung was Leichtes ist. Oder?
Ja, also man weiß ja zum Beispiel, Banane stopft extrem. Ne? Das gibt auf jeden Fall Kinder, die sehr, sehr sensibel sind und wo das dann sehr schlimm werden kann. Ich kann ja zum Beispiel mal von Magia, da war es immer so, also seit wir angefangen haben, seit sie richtig gegessen hat, war es immer so, dass sie Probleme hatte mit der Ausscheidung.
Okay.
Ja, also das war total egal, was wir ihr gegeben haben. Ne? Wir haben irgendwann festgestellt, okay, sie reagiert mit der Haut. Das lag dann meistens so an Laktose oder Gluten zum Beispiel. Das kann auch noch vorkommen. Aber das sollte man dann auf jeden Fall mit der Hebamme oder dem Arzt besprechen, wenn irgendwelche Reaktionen kommen sollten. Ansonsten kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde das oder jenes nicht geben. Also es gibt natürlich ein paar Lebensmittel, die man meiden sollte. Das sind zum Beispiel rohe Nüsse. Also man kann zum Beispiel Nussmus anbieten, aber Nüsse natürlich nicht. Ja. Die Verschluckungsgefahr ist einfach extrem groß. Genauso wie zum Beispiel runde, prall elastische Lebensmittel, sowas wie Weintrauben. Das muss man immer durchschneiden oder vierteln am besten. Oder bei Blaubeeren, die kann man halbieren oder einmal so zerquetschen.
Ja.
Genau. Ja, aber sonst gibt es eigentlich nicht so viel. Ja, rohe Lebensmittel ist klar. Ja. Roher Fisch, rohes Fleisch und so weiter, das auf jeden Fall auch nicht.
Ich erinnere mich noch irgendwie daran, als ich damals bei Andrea, da hatten wir auch so Krabbeltreffen und dann gab es ja auch immer so ein Thema, ne? So wie du das jetzt auch machst. Und irgendwie war doch da auch noch so eine kleine Eselsbrücke von wegen Fisch und Fleisch. Oder ab einem Jahr kannst du alles geben, vorher macht dir einfach keinen Stress.
Genau, also wir sagen immer, ab Sitzen dürfen sie essen, ab Krabbeln Fleisch und wenn sie laufen können, dann dürfen sie alle Lebensmittel. Da geht es dann eher so um Milchprodukte und so weiter. Das ist so eine kleine Richtlinie und tatsächlich bei so allergiegefährdeten Kindern würde ich da auch immer drauf achten. wenn Kinder aber, also man darf ja auch vorher Fleisch geben zum Beispiel, ne? Und man darf auch im ersten Lebensjahr schon Milchprodukte geben. Aber die Dosis macht das, eben das Gift, ja, ne? Und man muss da echt aufpassen. Also es ist zum Beispiel so, Milchprodukte, man darf 200 Milliliter Milch am Tag, verarbeitete Milch.
Warte mal ganz kurz, wir reden von Kuhmilch.
Kuhmilch, ja, genau. Okay. Genau.
Kuhmilch. Muss man ja heutzutage schon mal dazu sagen.
Ja, genau, Kuhmilch. Alles andere zum Beispiel finde ich gar nicht so verkehrt. Ne? Das sind super Alternativen. Man kann viel mit Mandelmilch, Hafermilch und so weiter machen. Soja wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Auch das bietet sehr viel Allergiepotenzial. Ansonsten ist es aber so, also Kuhmilch 200 Milliliter am Tag, das ist zum Beispiel 40 Gramm Frischkäse.
Ja, okay.
Ne? Das ist dann halt nicht mehr so viel, wenn es verarbeitet ist. Ja. Da sollte man dann auf jeden Fall drauf achten. Eier zum Beispiel, man darf ein Ei in der Woche. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Pancakes macht oder so und man weiß, da ist jetzt ein Ei drin für 8 Stück oder so, dann kannst du die 8 Stück in der ganzen Woche verteilen. Genau.
Und du sagtest es gerade, auf jeden Fall schauen, wie es selber in deinen Alltag passt, aber so tendenziell abends mit der Mahlzeit zu starten, ist nicht so gut?
Ist nicht so problematisch. Also so, wie es halt passt. Natürlich, abends verarbeiten viele Kinder irgendwie, ne? Das kann natürlich sein, wenn die sehr sensibel sind, dass das nicht funktioniert. Aber wenn ihr da am stressfreiesten zusammen essen könnt, und mir war es zum Beispiel wichtig, ich finde ja, man muss schauen, was man damit erreichen will, mit dem, was man jetzt so einführt, ne? Mir war es ultra wichtig, dass wir zusammen essen als Familie. Genau, dass keiner irgendwie nachessen muss. Das zum Beispiel finde ich bei Brei schwierig, weil man immer dabei ist, das Kind zu füttern, aber selbst halt das Essen dann kalt ist. Und mir ist es halt extrem wichtig, dass wir alle zusammen essen können.
Ja.
Und keiner warten muss oder so, ne? Letzten Endes ist mir dann auch egal, wenn die Kinder vorher aufstehen, die können halt nicht warten, dass davon gehe ich jetzt nicht aus, dass die irgendwie so lange warten müssen und am Tisch sitzen müssen wie die Eltern.
Bei uns ganz genauso.
Aber ja, genau. Das ist mir einfach super wichtig. Zusammen essen.
Ja.
Und wenn es halt nur abends vorkommt, ne, in den meisten Familien ist es ja einfach so, dass man nur abends zusammensitzt, dann warum nicht?
Ja.
Und letzten Endes, Kinder mit 7, 8 Monaten, wenn die meisten fangen ja so zwischen 7, 8 Monaten an, da ist es meistens auch völlig in Ordnung. Viel lernen tun sie nachher wieder mit 10 bis 12 Monaten. Da kommt nochmal extrem viel. Wenn man erst da startet, kann es natürlich schwierig werden, wenn man abends anfängt.
Oder man hat da genau den Krippenstein. 3 Wochen kann da aus dem Glas trinken, mit dem Löffel essen.
Ja, das
also das ist so, hättest du mir das vor meinem ersten Kind so gesagt, hätte ich gesagt, ja, ich hätte kommen. Ne?
Ja, ja.
Ist gut. Aber es ist wirklich so, Kinder lernen von Kindern. Und wenn die da mit 6 an einem Kindertisch sitzen, also ich konnte manchmal meinen Augen nicht trauen, was der von einem auf dem anderen Tag wieder so dazugelernt hat.
Ja.
Und wie mich Tim auch angemeckert hat, er möchte alleine aus dem Glas trinken. Gut, du bist gerade 1 geworden, alles klar, mach dein Ding.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch Trinken, ist ja zum Beispiel jetzt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Also wenn die mehr essen, dann muss natürlich auch Trinken dazu gegeben werden. Ne? Und auch da, finde ich, muss man immer gucken, was möchte ich letzten Endes erreichen? Ich mag das überhaupt nicht, wenn Flaschen auf dem Tisch stehen. Ne? Also es ist mir egal, ob da eine Plastikflasche auf dem Tisch steht oder eine Babynuckelflasche oder was auch immer. Ich finde das total blöd. Deswegen war es mir einfach immer ein Anliegen, dass mein Kind schnellstmöglich auch aus einem Glas oder aus einem Becher trinkt. Und ich weiß auch, die meisten Kitas machen das halt auch so.
Ja.
Ne? Also die meisten Kitas haben auch Gläser teilweise.
Ja, diese kleinen, ich glaube von Ikea,
diese
kleinen Pokalgläser.
Genau, wie so eine Art Schnapsgläser sowas. Und das ist auch, ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr praktisch, Gläser zu haben, weil die Kinder können gucken, wie viel im Glas ist.
Genau.
Das heißt, sie können viel, viel besser einschätzen, wie doll sie jetzt kippen müssen. Und tatsächlich können die das. Ne?
Ja, definitiv.
Die meisten Kinder können besser aus einem Glas trinken als aus einer Flasche. Und vor allem vollgestillte Kinder können häufig besser aus dem Glas trinken, weil die kennen das mit der Flasche nicht.
Ja.
Viel. Deswegen gab es das bei uns auch nie. Also gab nie eine Nuckelflasche oder so.
Und sich da auch, wenn man, ich weiß, wenn man durch den Drogeriemarkt geht oder das Internet aufmacht, ja, da gibt es ja so viel, was man uns erzählen will, was man so als Zwischenschritt ja irgendwie ja, so braucht. Genau. Also von diesem Teller, den du am Tisch ankleben kannst,
ja,
über die, was gibt es da? Da gibt es auch so eine Art Nuckelbecher, der unten so ein bisschen Gewicht hat, ein bisschen schwerer ist. Sich ein, also klar, jeder so, wie er es sich ja wohlfühlt mit, ja, ja, aber immer dabei zu überlegen, okay, ich baue hier gerade einen Zwischenschritt ein, dem ich auch wieder abgewöhnen muss.
Genau.
Ne? Und für uns war das auch so, wir haben dann natürlich auch Gläser hingestellt, die uns nicht so am Herzen liegen, also nicht die ja schöne Porzellantasse, die Mama geschenkt gekriegt hat. Natürlich kann er das noch ja gar nicht von der Intensität so einschätzen und dann ist halt der Pulli nass gewesen. Ja. Gut, dann ziehe ich den aus und der trocknet, aber er lernt von Anfang an, okay, er wird es irgendwann, du sagst dann ungefähr, okay, so muss ich jetzt ansetzen. Und ja, ein kleiner Finger von mir ist trotzdem immer noch ein bisschen mit
ja
bei, nicht ganz ihn damit alleine lassen. Aber sich immer wieder zu überlegen, okay, brauche ich diesen Zwischenschritt, diese Zwischenlösung oder wo will ich hin und ich mache es gleich ganz.
Ja,
ne? Genau. Also, und wie schlimm ist es dann, wenn der Pulli nass wird oder ein Glas runterfällt?
Ja.
Ne?
Genau, also genau so ist es ja mit Tellern auch. Also es gibt ja tatsächlich viele, die überlegen, dann halt auch altes Porzellan oder so zu nehmen, weil wenn die Kinder den Porzellanteller runterschmeißen und merken, oh shit, der ist kaputt,
ja,
passiert das nicht mehr so häufig tatsächlich, ja, ne? Weil die wollen auch nichts kaputt machen.
Ja.
Und das machen die auch nicht mit Absicht. Wenn aber ein Plastikteller runterfällt, ach, dann macht das nur ein lustiges Geräusch,
ja,
und der Teller
genau
ist noch heil.
Genau, richtig.
Da gibt es halt keinen Lerneffekt.
Ja. Das wirklich für sich auch mal nicht als negativ zu sehen, oh, das ist jetzt kaputt gegangen, jetzt habe ich nicht aufgepasst,
ja,
sondern genau dieser Lerneffekt, ne, wir auch immer jetzt noch, wir lernen aus unseren Fehlern.
Ja.
Ne?
Ja.
Das gehört einfach dazu und es ist nichts Schlimmes.
Ja,
es
ja
ist völlig
ja
in Ordnung, dass wir auch immer noch lernen. Wahrscheinlich, wie sagt
ja
man, lebenslanges Lernen. Ne?
Ja, genau.
Auf allen Ebenen. Fall. Und was ich auch immer noch ganz gut finde, sich zu sagen, es ist ja am Ende irgendwie eine Phase.
Ja.
Ne? Und genauso eine Phase, wenn man halt merkt, okay, mein Kind mag das total, was ich da koche. Und ich koche dann halt irgendwie gefühlt doppelt jeden Tag. Weil, ne, wir überlegen, wir müssen jeden Tag essen.
Ja.
Und das mehrmals am Tag. Das ist schon erstmal, ja, da geht Zeit drauf am Tag. Ne? Und
ja,
sich da aber auch zu sagen, okay, es ist jetzt auch wirklich eine Phase, weil er wird ja nicht immer und ewig Pastinakenbrei essen.
Nee.
Ne?
Genau.
Also das beruhigte mich immer schon so ein bisschen zu sagen, okay, es ist jetzt halt auch eine Phase. Und genauso aber andersrum, wenn mein Kind, was ich da koche, nicht essen will, auch okay.
Ja.
Dann scheint es anscheinend vom den Geschmack oder wie auch immer und klar steht jetzt hier, ich lese mal, Pastinake pur. Und dann steht hier halt drin, dass hier 100% Pastinake ist.
Ja.
Nee, nicht ganz, 70%. Wasser, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Und ja, was ja nur diese Milli-Milli-Angaben sind, die brauchen sie ja gar nicht mit draufnehmen. Keine Ahnung, was sagtest du? Manchmal ist da Vanille.
Ja, Vanilleextrakt und sowas ist zum Beispiel auch in Pränahrungen und so weiter.
Genau, und vielleicht ist das der Grund, warum dein Baby
ja
das Glas besser schmeckt als dein frisch gekochter Brei
ja, ja
aus was für einem Gerät auch immer.
Ja, ja.
Ne?
Genau.
Und am Ende werden sie ja alle groß, können alle laufen,
genau,
können alle
genau
sprechen
genau
und sie können auch am Ende alle essen. Was ich noch empfehlen kann, das ist wirklich eine reine Herzensempfehlung und du kennst den, die beiden Mamas auch von Breifrei Baby.
Ja.
Die haben wirklich tolle, tolle, einfache Rezepte.
Ja.
Also meine Kinder beide mochten die Brokkoli-Nuggets, die Spinatwaffeln, Bananen-Pancakes,
ja,
genau. Die haben auch Brötchen für Babys. Also
ja,
es ist wirklich ein wunderschöner Account bei Insta oder auch auf der Webseite. Wir verlinken das auch einmal. Es ist komplett eine Herzensempfehlung. Die machen auch ganz
ja
viele kostenlose Rezepte. Also da kann man sich wirklich mal inspirieren lassen, weil mir gingen dann irgendwann auch so ein bisschen so die Ideen aus.
Mhm.
Aber wenn man dann so Spinatwaffeln, okay, der Große mit 4, der hat nach dem ersten Mal Spinatwaffeln gesagt, Mama, aber nicht wieder die grünen Waffeln. Ja, okay, gut.
Aber die kann man auch mit rote Beete machen, ist auch lecker.
Genau, richtig. Und ich muss auch dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, nur weil er es vielleicht in der einen Woche nicht gegessen
ja
hat, wie zum Beispiel Brokkoli, heißt das nicht, dass er es vielleicht in 2-3 Wochen nicht isst.
Ja.
Und wir haben immer Brokkoli mit angeboten, also wirklich nur die Röschen gedünstet, hingelegt. Und irgendwann hat er die so für sich entdeckt, dass er die Röschen immer so abgeknabbert
ja
hat. Den Strunk
ja
hat er liegen gelassen und
ja,
die Röschen
ja
hat er abgeknabbert. Und als das die Großeltern gesehen haben, ne, die konnten das nicht glauben. Wie,
das
der isst einfach so den Brokkoli?
Ja, ja.
Ja.
es also, ist tatsächlich so, ne, dass Kinder zwischen 5 und 10 Mal brauchen, um ein Lebensmittel zu etablieren, sag ich mal. Das heißt, wenn sie es beim ersten Mal nicht essen, dann legst du es trotzdem noch 5, 6 Mal hin, weil es kann trotzdem sein, dass sie es essen irgendwann. Also ich lege mal ja immer alles hin, egal. Ja. Also ich frage auch nicht so richtig nach. Mhm. Na klar, manchmal fragen wir dann so, ach Mensch, worauf hast du denn Lust oder so, dass sie auch mal mitentscheiden darf, natürlich. Aber so grundsätzlich gibt es halt das, was auf dem Tisch ist. Ne? Mhm. So wie früher.
Hier wird gegessen.
Ja. Genau. Es ist aber, es kommt selten vor, dass sie irgendwann mal sagt, ja, das mag ich jetzt nicht. Und sie es dann in dem Moment nicht essen mag. Ich kann aber auch sagen, es gibt da auch eine Studie zu, beziehungsweise es wurde mal ein Experiment gemacht mit Kindern, die halt selbstständig gegessen haben. Mhm. Und die haben dann wirklich eine Woche lang die Kinder selbstständig essen lassen am vollgedeckten Tisch. Da gab es alles Mögliche, alle möglichen Gemüse, aber auch zum Beispiel Leber und so ein Kram. Mhm. Und essen dann fast nur Leber oder was auch immer. Mhm. Aber letzten Endes haben die halt vorher und nachher Blut abgenommen und die haben extrem gute Werte gehabt, weil die eben intuitiv das essen, was ihnen gerade fehlt. Ja. Und ich hatte das mal mit Maria, die hatte eine Woche irgendwie oder 2 Wochen lang, hat die abends so viele Karotten gegessen. Ich dachte immer, ey, was hast du, ne? So, was fehlt dir? Offensichtlich irgendwie Karotin oder so.
Ja, okay.
Spannend. Und es war extrem viel, ne? Also es fällt einem dann immer mal wieder, wenn man drauf achtet, auf so, jetzt gerade sind es Nektarinen. Sie feiert das gerade extrem, braucht das irgendwie, ja.
Ja, krass, wir haben das tatsächlich mit Bananen.
Ja, cool.
Es gibt manchmal so eine Bananenphase, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt wieder her? Ja. Ich meine, es ist ja auch gerade für die Babys zum Abend hin sehr cool, eine Banane. Ja. Ne? Das fördert ja auch den langen, tiefen Schlaf, wenn man daran...
Ja, genau.
Also tatsächlich, unsere Jungs bestätigen das. Und es gab auch bei Hans diese Phase, das hieß dann nachher bei uns immer schon Sicherheitsbanane.
Ah ja,
und,
geil.
Und bei uns gegenüber ist ja ein Konsum und... ich rede mir das auch einfach ein. Wir haben dafür gesorgt, dass er mittlerweile Bananen im Angebot mit hat.
Ja, geil.
Weil wenn du abends schon so gesehen hast, wir haben keine Bananen im Haus, dann war schon Panik. Ja. So, okay, wir brauchen eine Banane. Wenn der nachts wach wird, der will nur diese Banane. Ja, das ist so Sicherheitsbanane. Das war bei uns. Ja, spannend. Aber da, was du jetzt beschrieben hast mit Malia, ist ja auch wieder so, diese Kompetenz dieser kleinen Wesen wirklich ernst zu nehmen, ne?
Ja.
Und sie auch zu akzeptieren und zu respektieren. Ja. Denn wie du es auch schon sagtest, man kann halt jetzt schon einen krassen Grundstein legen und wir alle wollen natürlich das Beste für unsere Kinder und dass sie natürlich auch sich gesund ernähren.
Ja,
und wenn wir da einfach immer wieder uns das sagen, ne, wir kochen jetzt und wir machen den bunten Abendtisch jetzt so, weil wir wollen halt, dass sie alle gesund, groß wachsen, eine gute Verdauung haben und nachts gut schlafen können und dann genug Energie für den Tag haben.
Genau, genau. Also man, es ist tatsächlich so, in den ersten 200 Lebenstagen legen wir den Grundstein für die Ernährung. Ja? Also alles, was wir auch in der Stillzeit essen, aber auch dann an Beikost einführen, tatsächlich noch bis zum 2. Lebensjahr, da legt man den Grundstein für die spätere Ernährung. Das hat nichts mit den Phasen zu tun, wie gesagt, mit dem Spaghetti oder so. Aber es hat was damit zu tun, dass der Geschmack halt...
Ja.
dass der Geschmack in den ersten 2 Jahren extrem gefördert wird. Mhm. Und wenn man da eben möglichst viel anbietet, dann sorgt man eben dafür, dass die vielleicht auch später sehr, sehr ausgewogen essen.
Ja. Das ist doch eigentlich ein schöner Grund auch,
ja,
ne?
Genau. Und es muss ja nicht schwer sein, ja?
Ja.
Also das, was du jetzt erwähnt hast mit den ganzen Rezepten zum Beispiel, das ist vielen schon zu viel. Das merke ich ganz, ganz häufig.
Ja, okay.
Was ich zum Beispiel immer super finde, ein Blech mit Ofengemüse.
Ja.
Es geht super schnell und man kann sich da zusammen in die Küche schnellen oder man kann es auch super vorbereiten, einfach alles schnibbeln.
Genau.
Und dann hat die ganze Familie was davon, weil man kann das komplette Blech machen, bisschen Olivenöl drüber oder so,
genau.
Salz, Pfeffer und eine kleine Ecke lässt man für die Kleinen ohne,
genau,
richtig, ungesalzen.
Das ist sicherlich auch noch ein ganz wichtiger Tipp, ne?
Genau, kein
Salz. Dass
man Salz.
Da eigentlich nichts 0,00 etwas dran macht, sondern wirklich auch da einfach das Lebensmittel so lässt, wie es ist.
Genau, kein Salz, kein Zucker, das gehört im ersten Lebensjahr auf jeden Fall.
Genau.
Nicht in die Ernährung eines Kindes.
Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich viele Impulse von uns. Ja. Jeder findet da seinen Weg, ob es nun aus dem Internet der, wie sagtest du, der Breiplan ist oder ein selber ausprobieren und rantasten. Und ja, ich kann aus meiner Erfahrung, wie gesagt, nur sagen, entspannt euch, habt Geduld. Genau. Meine beiden Jungs haben erst nach ihrem ersten Geburtstag angefangen zu essen und waren gleichzeitig in der Krippe. Also es geht.
Ja, ja. Meine Mama hat auch erst, uns alle hat sie bis 11 Monate vollgestillt. Ja.
Und es ist einfach so entspannt, weil du hast es immer dabei, es ist immer an der richtigen Temperatur.
Das war halt ihr Grund. Sie hat ja auch immer viel gearbeitet.
Ja.
Und dann keine Zeit für Essen.
Unser Grund war tatsächlich, wir sind mit einem Jahr mit Hans nach Thailand geflogen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, mit Gläschen, Kochen, irgendwas. Ja. Ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall das eine Jahr stillen. Und ja, so hat so jeder seine Gründe.
Ja.
Das darf jeder für sich entscheiden. Und dann, denke ich, reichte das erstmal um diesen Beikoststart, Babylet Weaning, welcher Namen es auch immer dafür gibt, Essensstarter. Vielen, vielen Dank, Jette.
Sehr gerne.
eine andere Stimme, einen anderen Einblick. Du bist ja zweifach Mama, du bist auch Hebamme. Also Familienbande hat Zuwachs bekommen.
Ja, voll genau. Schön.
Dann weiß ich nicht, ob wir uns nächste Woche hören oder Andrea hier sitzt. Ich lasse mich überraschen. Die Zuhörer können sich überraschen lassen. Genau. Und dann sage ich Ahoi, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!